Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Hier ist das Haus am Mitford Place.
Hat irgendjemand mein Mikro gesehen?
Du bist ja auch schon so ein kleiner Queen-Fan.
Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zum Haus am Mitford Place, dem Podcast-Angebot aus dem ARD-Studio in London. Wir sind alle drei wieder da nach Reisen mit längerer und kürzerer Distanz, nach Interviewterminen außen. Aber schön, dass wir drei hier im kuscheligen Raum zusammensitzen können. Anne Demmer, herzlich willkommen, und Jens-Peter Marquardt.
Hallo.
Freue mich.
Ja, ist ja nicht so oft, dass wir wirklich mal uns alle zusammen eine halbe Stunde freinehmen können. Wir müssen es nicht nur machen für den Podcast, machen das auch ganz gerne, weil es ja so ein Austausch auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene ist, um nochmal von Reisen zu berichten. Und ich sagte schon, wir haben ein paar Interviewtermine in den vergangenen Tagen auswärts gehabt, auch ein paar längere Reisen. Die längste hatte Jens-Peter. Er war beim Parteitag der Tories in Birmingham. Das ist wie weit entfernt von London, Peter?
Also mit dem Zug sind das 1,5 Stunden. Das ist ein sehr schneller Zug, der hält nur zweimal zwischendurch. Also da kommt man sehr, sehr schnell hin. Mit dem Auto würde das dreimal so lange dauern, würde ich sagen.
Und du bist mit dem Zug gefahren oder hattest du viel Gepäck zum Senden, Sendeanlagen, Laptops, Mikrofone, Stative und sowas dabei?
Ja, aber so, dass ich das selber tragen könnte. Also normalerweise so unser Korrespondentengepäck, das besteht aus dem Laptop und dann einem Headset, also das, was wir jetzt hier auch tragen, Mikrofone.
Pilotenaufsatz, den man früher nur aus der Lufthansa kannte.
Genau, also ich sehe damit in der Tat aus wie so ein Flugkapitän. Was haben wir noch dabei? Ja, natürlich ein Aufnahmegerät, um eben dann auch Interviews zu machen, rauszugehen, mit Leuten zu reden. Das ist alles ein bisschen schwer, aber das schafft man, das muss man jetzt nicht aufgeben oder vorher mit der Post schicken. Also inzwischen sind diese Dinge ja kleiner geworden. Also ich bin ja nun schon ein paar Jahre im Geschäft. Also ich weiß noch, dass ich früher so mit richtigen Tonbändern unterwegs war, mit der sogenannten Nagra, die älteren, wirklich schwer war.
Die wirklich Älteren unter uns erinnern sich.
Ja, denke ich auch. Also als junger Redakteur, als junger Korrespondent auf der Hannover Messe beispielsweise, das wurde dann immer schwerer, wenn man dann über dieses Gelände der Hannover Messe ging und dieses schwere Aufnahmegerät dann die Schulter immer weiter runtergezogen hatte. Und ich will da jetzt nicht lange drüber reden, aber was auch ein großer Nachteil war, da war, glaube ich, immer schon nach 10 Minuten oder so, war die Spule dann zu Ende. Und dann musste man also auch noch jede Menge Spulen mitnehmen, um diese Interviews dann aufzunehmen und zu wechseln. Ja, das ist heute alles viel einfacher.
Das ist der segensreiche Teil der Digitalisierung, dass es da mit leichtem Gepäck unterwegs ist. Sag mal, wenn du losfährst nach Birmingham, hast du schon eine klare Liste, welches Programm, welcher Sender wie viel haben will, oder kommt das dann erst so auf Zuruf?
Also wir machen ja vorher ein Angebot an alle Redaktionen. Das bekommen die dann sozusagen auf den Bildschirm geliefert. Dort steht drin, dass ich nach Birmingham fahre, worum es geht, also der Parteitag der Konservativen dort und was wir an Angeboten planen. Das sind also die normalen Berichte, die dann so 2-3 Mal am Tag kommen, und das können die dann in ihren jeweiligen Programmen in der gesamten ARD senden. Und dann gibt es aber schon natürlich Programme, die Exklusivwünsche haben, die Gespräche mit mir machen wollen. Zum Teil melden sie die eben schon vorher an, bevor ich losfahre, oder eben während des Parteitages. Und so kommt es eben dazu, dass der Tag doch recht lang werden kann, denn diese Gespräche sind meistens am frühen Morgen, gehen um 6 Uhr deutscher Zeit, 5 Uhr hiesiger Zeit dann los, und es geht dann auch schon mal, da so ein Parteitag ja auch am Abend immer noch interessant ist, um da so ein bisschen die Atmosphäre aufzuschnappen. Das geht dann recht spät. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich wusste, dass das kein 9-to-5, also 9-bis-5 Job ist.
Manchmal hängt es ja auch davon ab, was noch so im Laufe eines Parteitages passiert. Also was mir bleibend in Erinnerung bleiben wird, ist dieses Bild von Theresa May am Ende des Parteitages, wie sie zu ihrer Rede tänzelt. Man hört in der ganzen Halle Dancing Queen von ABBA, und dann kommt diese Frau, die ja gern auch als May-Robot wegen ihrer staccatoartigen, stanzenartigen Sätze, wegen ihrer eckigen, kantigen Bewegungen eben als May-Robot auch in Karikaturen immer wieder hingehalten wird. Also ich fand es, ehrlich gesagt, ich fand es peinlich, als sie da reinkam und versuchte diese Form der Selbstironie. Ich weiß, in den Zeitungen ist es richtig gut behandelt worden. Wie habt ihr das gesehen, Anne? Wie hast du das gesehen, wie sie da reintänzelte?
Also ich fand das sehr selbstironisch. Das war ja wie so eine Bezugnahme auf ihren Auftritt in Südafrika und Namibia, glaube ich, war es. Und da ist sie ja im Netz von der Community ja wirklich für verrissen worden und wirklich verspottet worden. Und ich fand das ganz souverän, dass sie das gemacht hat. Also, aber du hast ja von dort berichtet. Also
das ist wirklich gut angekommen bei den Delegierten. Es ist ja so, bei Parteitagen geht es ja nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird. Man muss dieses Auditorium für sich gewinnen. Und das hat sie schon zu Beginn der Rede geschafft, indem, du hast völlig richtig gesagt, sie gilt immer so wie ein Maybot, so steif und kühl. Und dadurch, dass sie da tänzelnd auf die Bühne kam zu dieser ABBA-Musik Dancing Queen, hat sie eigentlich auch die Herzen derer erreicht, die dort saßen, und eben ein Zeichen gesetzt: Ich kann auch Mensch. Und das war ganz wichtig für den weiteren Verlauf der Rede. Interessant wir haben uns natürlich danach gefragt, also war das jetzt Zufall, hat da jemand auf die Taste gedrückt, aber Dancing Queen, und sie kam dann rein, und ihre Assistenten haben auch gesagt, nein, das war alles gar nicht geplant, dass sie dann da,
ich glaube, das ist plötzlich hatte jemand einen Kassettenrekorder und plötzlich lag da eine ABBA-Kassette.
Oh. Genau, ich glaube das nicht. Ich glaube, das waren ihre Berater, die ihr genau das gesagt haben. Mach das mal. Ich vermute auch, sie musste dazu überredet werden. Aber am Ende haben diese Berater richtig gelegen. Das war das richtige Zeichen, das sie dort gesetzt hatte.
Ja, es war ja eigentlich auch ganz spannend, nach dieser großen Rede von Boris Johnson, die ja alle mit Spannung erwartet hatten, da musste sie ja quasi irgendwas entgegensetzen, der ja doch immer durchaus mit seinen Reden brilliert hat, oder? Letztendlich stand sie da ja durchaus unter Druck.
Ja, Boris Johnson war ja am Tag zuvor dort, hatte die zweitgrößte Halle gemietet, denn auf der offiziellen Bühne darf er nicht, da kommen nur die Minister, und er ist ja nicht mehr, er ist ja als Außenminister aus Protest gegen ihre Politik zurückgetreten, deswegen musste er auf eine Halle, zwar in dem Kongresszentrum, aber eben nicht die zentrale Parteitagshalle ausweichen. Die war aber auch ziemlich groß, da passten auch über 1000 Leute rein, und die hat er natürlich auch gerockt. Aber was er nicht geschafft hat, ist eben diesen Parteitag wirklich für sich zu gewinnen, und dazu beigetragen, zu diesem Ergebnis, hat eben auch diese kleine Geste. Das ist wirklich verrückt in der Politik, wie so kleine Gesten dann doch das Pendel zur anderen Seite ausschlagen lassen können.
Ja, sie geht ja jetzt irgendwie zumindest nicht geschwächt, eher leicht gestärkt aus diesem Parteitag hervor, hat man den Eindruck, wenn man die Zeitungen liest und so die Berichterstattung verfolgt. Trotzdem, ja, es sind diese kleinen Gesten, aber gemessen am vergangenen Parteitag ging es ja gar nicht mehr schlimmer. Viele erinnern sich noch dran. Es war dieser Hustenanfall auf der Bühne, es waren die herunterfallenden Buchstaben, auch das ja so eine Kleinigkeit, die man sehen konnte. Sie ging jetzt zu Beginn ihrer Rede erstmal hinten zur Kulisse und guckte, ob auch alles steht. Das fand ich noch so ein bisschen augenzwinkernd. Aber erstaunlich, wieso Kleinigkeiten dann doch am Ende so dominieren können. Was für einen Eindruck hast du so am Ende dieses Parteitages? Also es gibt eigentlich die drei Hauptdarsteller, Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, das ist so der Shootingstar der ganz rechten Szene, und eben Theresa May. Ist sie ihrer Rivalen jetzt erstmal ledig, zumindest bis zum 29. März?
Sie ist sie erstmal losgeworden, das kann man sagen. Also Rees-Mogg hatte dort auch am Rande des Parteitags eine Halle gemietet. Die war ein bisschen kleiner als die von Boris Johnson. Aber da war auch richtig Stimmung. Rees-Mogg ist ja ein Hinterbänkler, von dem bis, sage ich mal, so vor 1-2 Jahren eigentlich kaum die Rede war. Oder man hat sich eher über ihn lustig gemacht, weil er schon eine skurrile, so schnöselige Figur ist. Vater von 6 Kindern, der sich rühmt, noch niemals eine Windel gewechselt zu haben. Also, aber der kommt an beim rechten Flügel der Partei, bei dem Hardcore-Brexiteer-Flügel kommt er an, und das hat er da auch wieder gezeigt. Dann, wie gesagt, Boris Johnson, am Ende Theresa May. Ich würde sagen, sie hat die Mitte ihrer Partei erreicht, hat sich über diesen Parteitag gerettet. Sie ist jetzt erst einmal sicher, aber nicht auf Dauer, sondern jetzt hängt es ja davon ab, was kann sie in Brüssel in den Verhandlungen erreichen. Wenn sie dort mit einem Ergebnis zurückkommt, das sie nicht durchs Unterhaus, durchs britische Parlament bringt, dann stellt sich diese Frage Rücktritt, Putsch gegen sie wieder ganz neu.
Ja, weil die Frage bleibt ja trotzdem, also so ganz geeint ist die Partei ja nach wie vor nicht. Also die Positionen haben sich da dadurch nicht verändert. Und letztendlich hat sie ja interessanterweise auch den Namen Chequers, also den Namen des Brexit-Plans, den sie ja der EU vorgelegt hat, mit keinem Wort, also nie benannt quasi. Und insofern bleibt das ja explosiv, oder?
Natürlich. Diese Partei ist weit und tief gespalten. Wir haben über die Hardcore-Brexiteers gesprochen, die Rees-Moggs, die Boris Johnsons etc. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die EU-Freunde dort, die sich auch für ein zweites Referendum einsetzen, um eben das erste zu revidieren. Das war ganz interessant. Da bin ich hingegangen, da musste man raus aus dem Gelände des Kongresszentrums, weil die durften nicht auf dem Parteitagsgelände ihre kleine Veranstaltung abhalten. Die waren auch nicht mal in den Büchern aufgelistet.
Der Parteitagsregie, oder?
Genau, das kann man als Zensur bezeichnen, dass ja diese Conservatives for a People's Vote, also die Konservativen für ein zweites Referendum, dass die nicht aufs Parteitagsgelände mit ihrer Veranstaltung durften. Sie waren aber auch nicht in diesem Büchlein aufgelistet, das jeder Teilnehmer bekommt, wo auch Veranstaltungen außerhalb des Geländes aufgelistet sind. Also sie wurden totgeschwiegen. Trotzdem habe ich sie gefunden in einem Hotel, in einem nicht ganz so großen Raum wie dem von Boris Johnson, aber dieser kleine Raum war völlig überfüllt und da saß dann dieses Häuflein von Konservativen, die noch drauf hoffen, das Land in der EU zu halten, die sich in der Tradition von Ted Heath sehen, in der Tradition von John Major, also auch früheren Premierministern. Ja, die hatten dort ihren Auftritt, aber leider weitgehend unbemerkt von der Parteibasis.
Wie war so die Stimmung außerhalb, also bei den Leuten in Birmingham? Oder es gab ja auch Proteste, ne? An einem Tag auch wieder vom People's Vote organisiert, genau wie beim Labour-Parteitag. Waren da viele Leute? Oder?
Also ich bin ja schon einen Tag vorher hingefahren, um eben diese Demonstration auch im Zentrum von Birmingham mir anzuschauen. Auf dem Victoria Square fand die statt. Die war sehr schön, da wurde gesungen, da wurde Musik gemacht, aber es waren jetzt keine Massen, die dort aufgetreten sind. Es waren vielleicht ein paar hundert Leute.
Das ist ja echt wenig, oder?
Also. Ja, aber wir werden in den nächsten Wochen noch mehr erleben von dieser Bewegung für ein zweites Referendum. Am 20. Oktober soll es eine große Demonstration geben. Also die machen sich schon bemerkbar, aber ob sie am Ende Erfolg haben werden, da habe ich meine Zweifel.
Vorläufige Botschaft aus Birmingham lautet jedenfalls, Theresa May bleibt Premierministerin. Offenbar schon allein deshalb, du hast die Gespaltenheit der Partei beschrieben, weil es keine mehrheitsfähige Alternative zu ihr gibt. Es gibt viele Ausreißer, aber niemanden, auf den sich die Partei als Ganzes einigen kann. Viel los in Birmingham, viele überfüllte Hallen rund um Rees-Moggs, Boris Johnson, nicht zuletzt auch Theresa May. Anne, du warst in einer Halle, die du leicht finden konntest, in der es aber auch weniger belebt war, in der Tate Modern, weil eine, ja eigentlich schon nicht legendäre Tradition, aber so eine kleine Tradition dort für dieses Jahr wieder neu gestartet hat, nämlich die Installation an der Tate Modern. Was ist es diesmal? Wie fandest du es?
Ja, du sagst es, man kann die direkt finden. Ich bin sogar zuerst vorbeigelaufen
an der Halle. Es geht doch noch.
Ja, ich schaffe das. Nein, ich habe sie gefunden und es ist in der Tat eine riesige Halle. Und eine sehr interessante Installation einer kubanischen Künstlerin von der Tanja Bruguera. Und die hat die Halle im Prinzip, wie soll ich beschreiben? Es ist eine große graue Fläche, der Boden ist eine große graue Fläche und der reagiert auf Klänge, Geräusche und die Körperwärme. Das heißt, man wird begleitet, wenn man reinkommt, durch ein Wummern, durch die Lautsprecher. Und der Boden reagiert in der Tat, wenn ganz viele Menschen auf dieser Fläche drauf sind, dann entsteht ein Porträt.
Wenn man so steht, wenn man also weiß nicht mit einem Pulk von 200 Leuten da steht.
Genau.
Okay.
Dann entsteht ein Porträt eines Flüchtlings. Und das ist im Prinzip so ihre Aussage. Sie will das sichtbar machen, was unsichtbar ist in unserer Gesellschaft. Das sind Flüchtlinge, das sind aber auch Flüchtlingshelfer, die diesen Flüchtling hierher gebracht haben. Das ist tatsächlich auch ein junger Mann, der jetzt mittlerweile Biomedizin in London offenbar studiert und Genau, und ihre Aussage ist, man kann Gemeinschaft, mit Gemeinschaft viel schaffen, auch in der Nachbarschaft, wenn man Kontakt zueinander aufnimmt. Und eine sehr gelungene Installation. Dann gibt es noch einen Nebenraum, in dem man sich begeben kann, ganz weiß, gar nicht so groß, da passen diese 200 Menschen nicht rein. Mit einer natürlichen Substanz wird man unweigerlich zum Weinen gebracht. Das ist wie so ein bisschen wie mentholartig. Also es fließen einem wirklich die Tränen über das Gesicht. Also ein Moment, um innezuhalten. Also es ist ein künstlicher Moment natürlich. Aber man bricht natürlich nicht so, weil das Leben so schlimm ist oder auch die Tatsache, dass dieser Flüchtling oder das Thema Flüchtlinge oder Flucht bringt einen jetzt ja in dieser Halle nicht unweigerlich zum Weinen. Aber eben sie will, dass man darüber nachdenkt und innehält und sich dem mal hingibt. Ja. Und das ist wirklich imposant. Also
funktioniert das? Also wir haben ja immer das Privileg, zu einer Press-Preview, zu einer Pressevorbesichtigung zu gehen. Da sind nicht die Massen von Leuten. Funktioniert das trotzdem, wenn man mit so wenigen da rumläuft?
Nee, also es müssen schon wirklich sehr viele Menschen sein. Und ich habe mich da mit einer Handvoll Menschen auf den Boden gelegt. Und das hatte aber ja auch einen Effekt. Also man hinterließ dann einen Abdruck, wie so ein Kreideabdruck. Das hatte was Skelett. Artiges. Auch das, also eben, man hinterlässt Spuren. Und darum geht es.
Wenn man sich drauflegt, dann ist das eigene Skelett sichtbar, genau, oder das des Flüchtlings.
Genau. Die Berührung, okay. Körperkontakt mit dem Boden, also so hellgrauer Boden.
Ja. Muss man sich ja auch überwinden.
Thomas, du musst aber noch erzählen, dass du dir wieder ein Autogramm geholt hast. Du hast nämlich wieder mal eine Pop-Legende getroffen.
Ja.
Dire Straits, Sultans of Swing. Thomas hat Mark Knopfler getroffen.
Perfekt,
der heißt nämlich Knopfler und nicht Knopfler, wie der Deutsche
sagt. Falsch ausgesprochen.
Er schreibt sich Knopfler, aber wenn man ihn mit Mr. anspricht, muss man Mr. Knopfler sagen. Aber günstigerweise heißt er mit Vornamen Mark. Sodass man, wenn man Mark Knopfler sagt, alles richtig gemacht hat. Aber wie das so ist, wenn du lebende Legenden, die du seit deiner Kindheit kennst, triffst, was passiert mir während des Interviews, denke ich auf einmal, verdammt, wie heißt er? Mike Oldfield. Nein, er heißt nicht Mike. Verdammt, wie heißt er? Ich habe wirklich eine halbe Minute da gesessen mit den Gedanken. Erstens natürlich bei seiner Antwort. Kann ich daraus, was er mir gerade beantwortete, eine neue Frage entwickeln? Oder soll ich mein Schedule, soll ich mein geplantes Programm weitermachen? Was man so macht, ist das Umfeld, stimmt meine Aufnahme und noch? Und dann auf einmal der Gedanke, verdammt, wenn du ihn jetzt mit Mike Oldfield ansprichst, dann kannst du das Interview sofort beenden.
Das wäre ganz interessant gewesen.
Ja, es bleibt zum Glück. Und es war sehr schön. Also,
hast du ihn mit Mike Oldfield angesprochen?
Nein, vorsorglich nicht.
Ich habe einfach mit You in aller Öffentlichkeit
nur mit You weitergesprochen. Und er ist ein total netter, freundlicher, zurückhaltender Mensch. Ich habe das Interview begonnen mit der Frage, ob er Slowman ist, weil er in seinem neuen Album, das ist natürlich der Anlass für dieses Interview gewesen, einen Titel drin der heißt Slowman. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einer meiner beiden Lieblingstitel von diesem Album. Und man konnte schon hören, dass da irgendwas Autobiografisches oder was Eigenes, Persönliches von ihm drin ist. Dann hat er das auch bestätigt, dass er immer schon langsam war und dass er zu spät dieses Studio aufgebaut hat, das seins ist, dass er auch ein langsamer Spaziergänger ist und so. Also es war sehr interessant. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dieses Studio war, in dem wir das Interview aufgenommen haben, weil eigentlich trifft man sich in irgendwelchen Hotelsuiten oder sonst wo, aber in dem Fall hat er mir gesagt, sorry, didn't find another room. Es ist sein Studio, die British Grove Studios, unten an der Themse in Chiswick, einem Stadtteil westlich von London oder im Westen von London. Ich kenne diese Studios vom Namen her seit 2 Jahren, weil dort die Rolling Stones ihr Album Blue and Lonesome aufgenommen haben. Das ist alles sehr cozy, sehr nah beieinander in so einer kleinen Seitengasse. Da hat er 2 Studios, sich selbst gebaut vor vielen Jahren. Mike Oldfield, jetzt ist es Mark Knopfler hat sich diese Studios dort gebaut. Dort hat er sich diese Studios gebaut. Die Stones haben vor 2 Jahren ihr Album dort aufgenommen. Und wie das dann so ist, nebenan produzierte gerade Eric Clapton. Der schlappte dann für 2 Takes rüber zu den Stones nebenan und nahm mit denen für ihr Album auch 2 Takes eben auf. Und ja, ich kam halt da rein, musste noch 5 Minuten warten, gehe in das eine Studio, spreche mit dem einen, frage ihn so, was machst du hier? Auch wir überlegen gerade, ob wir was Neues machen. Ich bin von Simply Red. Ich denke, kann nicht wahr sein. Ich stehe hier dem... Ja, mitkommt vielleicht auch noch. Das ist der rothaarige Sänger von Simply Red. Kommt vielleicht heute Nachmittag auch noch. Wir wissen aber noch nicht so richtig. Simply Red gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, haben sich aufgelöst. Also es ist kein Scoop. Ich kann es nicht nachrichtlich verwenden, aber ich habe einen Musiker von Simply Red getroffen, der mir sagte, auch wir basteln gerade mal.
Ach, deswegen willst du dir noch eine neue Gitarre kaufen?
Nein. Und dann kam es zu dem Interview. Es war wirklich...
Wir brauchen noch einen.
Es war ein Erlebnis. Er ist ein unglaublich sympathischer, zurückhaltender, netter, freundlicher Mann. Als er mir sagte, tut mir leid, ich fand keinen anderen Raum für das Interview in so kurzer Zeit, habe ich ihm gesagt, kein Problem, wir können uns nächstes Mal bei mir zum Frühstück treffen. Er hat das in der gebotenen britischen Höflichkeit wohlwollend aufgenommen, aber keine Zusage gegeben. Also es wird nicht zum Äußersten bei mir zu Hause kommen, aber ja, es war ein rundes Interview mit einem unglaublich freundlichen, entspannten Menschen, und den ich sehr schätzen gelernt habe. Und bei der Vorbereitung ist mir nochmal aufgefallen, wie das so ist. Man kennt Dire Straits, kennt so ein paar Titel, aber was für ein voluminöses Werk der gemacht hat, wie viele Musicals, er schreibt gerade an einem Musical, aber wie viele Filmmusiken er geschrieben hat, für wie viele Leute er produziert und geschrieben hat, das fand ich doch erstaunlich. Und das ist diese Generation, er ist 69, das ist diese Generation dieser ganzen McCartneys, Roger Daltreys, Mick Jaggers, Keith Richards, die sind alle um die 70 und drehen immer und produzieren immer noch. So, sollen wir jetzt noch Musik spielen? Würde sich jedenfalls anbieten, ne? Nach so viel Reden. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast aus London. Über Fragen und Kritik freuen wir uns natürlich. Wie immer schreiben Sie uns einfach an podcast@ndr.de. Mit dem Stichwort Spickhofen hat wieder zu viel geredet. Abonnieren Sie uns. Geht ganz einfach auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der Audiothek oder in Ihrer Podcast-App, die Sie sich bestimmt runtergeladen haben. Da finden Sie ja dann auch die anderen Podcasts unserer Kolleginnen und Kollegen aus Singapur, Neu-Delhi, Washington. Anhören, runterladen, abonnieren, ausdrücklich erwünscht. Das war's für diese Woche aus dem Haus am Mitford Place mit Jens-Peter Marquardt.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Anne Demmer.
Tschüss.
Und Thomas Spickhofen. Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Mehr davon demnächst in diesem Kanal. Jetzt schon abonnieren.